SRF 2 Kultur.
Like a Rolling Stone heißt der neue Theaterabend am Theater Basel, wie der Song von Bob Dylan. Der junge Bob Dylan, die Musik der 60er Jahre, Protest und Aufbruch. Um das Gefühl einer Epoche geht es in diesem Theaterabend, findet Andreas Kloy.
I'm a rolling stone, all alone and lost.
Eine Wüstenlandschaft. Ein Wohnwagen mit Vorhängen an den Fensterchen hat sich zwischen trockene Stauden verloren. Ein trauriges Country, aber auch ein Versprechen von Weite. Am Anfang steht ein Aufbruch.
Wow! Wow. Wir müssen weiter, wir dürfen nicht anhalten, bis wir da sind.
Where, man?
Keine Ahnung, aber wir müssen weiter.
Das Lebensgefühl einer jungen Generation Anfang der 60er Jahre, etwas züchtig, voller Sehnsüchte und Utopien. Weg, weiter, like a Rolling Stone. Rollende Steine setzen kein Moos an, so sagte man damals in den USA über die Landstreicher. Auf in eine unbestimmte, aber auf jeden Fall bessere Zukunft. Die Gruppe Faraday Cage am Theater Basel geht ihren Stoff von verschiedenen Seiten an. Da sind einmal die Voraussetzungen, die einem Bob Dylan ermöglichten. Da ist das Nachspüren. Wer war dieser Bob Dylan, der 1965 einen Jahrhundertsong schrieb?
Ich möchte euch einen jungen Protestsänger vorstellen.
Wer waren die Leute in seinem Umfeld, die anderen Protestsänger? Sie kommen alle auf die Bühne, Woody Guthrie, Joan Baez, Allen Ginsberg, aber auch Andy Warhol, Martin Luther King, Namen wie Mythen. Und Bob Dylan in allem dem? Er bleibt klugerweise die Leerstelle, um die herum der Theaterabend konzipiert ist. Er macht bloß Stippvisiten auf der Bühne. Seine Musik ist die Musik, die man im Aufnahmestudio sieht, aber nicht hört. Die Musik im Ohrstöpsel, die nur vermittelt zu hören ist, wenn die Schauspieler Kopfhörer auf den Ohren laut mitsingen.
Once upon a time.
Die Auseinandersetzung mit Bob Dylan und seinem Song Like a Rolling Stone im Theater Basel ist eine historische Spurensuche. Wie fühlten sich die famosen 60er an? Es ist das Einfühlen einer jungen Generation in eine ältere, in diesem Fall naturgemäß ein sehr musikalisches Einfühlen. Die liebevolle Annäherung an eine Zeit und ihre Sehnsüchte, ihre Utopien. Und in den bewegendsten Momenten an diesem Abend stellt sich so etwas wie eine generationenübergreifende Sehnsucht heraus. Nach Authentizität, nach der Veränderung, die möglich wäre. Man mag einwenden, dies sei ein wenig dünn. Tatsächlich werden eingefleischte Dylanologen kaum zufrieden sein und Liebhaber historischer Musikaufnahmen werden auf die bessere Version in ihrem Plattenschrank verweisen. Dadurch, dass der Abend bei der Spurensuche bleibt und keine eigene Geschichte erzählt, zum Beispiel eine Theatertruppe will einen Dylan-Song aufnehmen, dadurch verliert er sich zwischendurch auch in der Unübersichtlichkeit des Stoffs und verliert an Spannung. Vielleicht hätte eine offensivere Selbstbefragung der Rolle als Schauspieler gut getan, wie sie Faraday Cage in früheren Arbeiten stärker pflegte. Aber sie nehmen uns mit in eine Epoche und in ihre Träume, ans Lagerfeuer in der Wüste, an dem Bob Dylan am Ende doch noch das letzte Wort bekommt.
Den kann man nicht analysieren wie so ein Text von Goethe oder Schiller. Hört einfach den Song. Macht die Augen zu und hört den Song.
Like a Rolling Stone steht im Theater Basel neu auf dem Spielplan. Das nächste Mal heute Abend. Ein Western made in Germany ist heute eins der Themen im Bericht von der 63. Berlinale. Da finden sich im Wettbewerb sehr wohl auch Filme von Regisseurinnen. Auffälliger als diese Frauenpower sei aber, meint unser Filmredaktor Michael Sennhauser aus Berlin, dass männliche Regisseure in ihren Filmen dieses Jahr gerne starke Frauen inszenieren.
Nina Hoss hoch zu Ross, das kann durchaus ein erhabener Anblick sein. Und das ist es auch, zumindest am Schluss des Spätwestern Gold, den der deutsche Regisseur Thomas Arslan in Kanada gedreht hat. Der Film spielt im Jahre 1898 und er begleitet eine Gruppe von 5 Männern und 2 Frauen, die auf dem Landweg aus den USA an den Klondike River trekken, um dort nach Gold zu suchen. Der Film wirkt, nach fast einem Jahrhundert immer perfekterer Western, ein wenig sehr deutsch, ein bisschen sehr handgestrickt, und er nimmt sich eindeutig zu ernst, um als Anti-Western gesehen zu werden. Aber er hat mit der von Nina Hoss gespielten Figur der Emily eine ungewohnt eigenständige Frauenrolle. Emily ist aus Bremen nach New York ausgewandert als Kindermädchen, hat geheiratet, wurde geschieden und sucht nun auf eigene Faust als Goldgräberin ein neues Leben. Regisseur Thomas Arslan hat reale Tagebücher deutscher Auswanderer gelesen und aus Deutschland in die USA ausgewandert sind zwischen 1830 und 1900 doch immerhin 6 Millionen. Dazu Thomas Arslan.
Ja, warum eine Frau als Heldin? Also erstmal war mir das auch in diesen Tagebüchern wieder aufgefallen, dass es dann eben so einzelne Personen gab, die dann eben in diesem Kontext auch eine Chance sahen, wirklich alles hinter sich zu lassen eben, ja. Und das gab's dann gar nicht so vereinzelt. Das fand ich interessant.
Und Nina Hoss hält den Film zusammen. Ihre Emily entpuppt sich als die stärkste und überlebensfähigste der nicht ganz so glorreichen 7. Genau das habe ihn gereizt, meint Drehbuchautor und Regisseur Thomas Arslan.
Ja, finde ich es für mich selber auch als interessanter, oder fand ich es jetzt für mich in diesem Fall interessant, eine Frau mal ins Zentrum zu stellen der Geschichte, weil das für mich jetzt erstmal ein bisschen weiter weg ist natürlich, ja, aber und dadurch eigentlich automatisch eine größere Herausforderung, ja, damit umzugehen.
Der Franzose Guillaume Niclou dagegen hat auf die Vorarbeit eines anderen Mannes zurückgegriffen. Für La Religieuse verfilmte er den gleichnamigen Kirchen- und klosterkritischen Roman des Aufklärers Denis Diderot von 1792. Die Geschichte der Suzanne Simonin, die von ihrer Familie aus finanziellen und gesellschaftlichen Gründen gezwungen wird, den Schleier zu nehmen, wurde schon mehrfach verfilmt, unter anderem 1966 von Jacques Rivette mit Anna Karina in der Titelrolle und Liselotte Pulver als zudringlicher Äbtissin. Diese Äbtissin wird nun bei Niclou von Isabelle Huppert als verzweifelt liebeshungrige Lesbenkarikatur gespielt. Wirklich packend ist dagegen die junge Pauline Etienne in der Titelrolle als La Religieuse. Sie spielt ihre Suzanne als modernes, im Sinne Diderots vollständig aufgeklärtes junges Mädchen mit einer eigenen Vorstellung von Freiheit und Selbstbestimmung. Und bei diesem Film nun funktioniert der Kontrast von historisierender Ausstattung und moderner Sprache und Schauspielkunst. Was bei Thomas Arslans Spätwestern trotz der starken Präsenz von Nina Hoss auf dem Pferd eher handgestrickt wirkt, erzeugt bei Niclou und La Religieuse eine unwillkürliche Identifizierung mit der gequälten Zwangsnonne. Ob eine Frau die beiden von Männern geschriebenen Drehbücher anders umgesetzt hätte, bleibt eine offene Frage. Aber eine, die man sich an dieser Berlinale in den nächsten Tagen noch ein paar Mal wird stellen können. Natürlich auch bei den 3 Wettbewerbsfilmen, die von Frauen inszeniert wurden.
Das Berliner Theatertreffen ist die wichtigste Werkschau des deutschsprachigen Theaters. Heute erfahren wir, welche 10 Inszenierungen aus Deutschland, Österreich und der Schweiz als herausragend eingestuft und eingeladen werden. Diesen Mai findet das Theatertreffen bereits zum 50. Mal statt und ist damit der Methusalem unter den Festivals. Zum Jubiläum ist man natürlich ganz besonders gespannt auf das Programm. Meine Kollegin Maya Brändli hat sich mit Thomas Oberender unterhalten, dem Leiter der Berliner Festspiele, die jeweils das Theatertreffen veranstalten.
Thomas Oberender, die 50. Ausgabe des Theatertreffens steht an. Es ist ein Festival mit beträchtlichem Alter. Was ist das Erfolgsgeheimnis davon?
Das Erfolgsgeheimnis des Berliner Theatertreffens ist eine reiche Theaterlandschaft im deutschsprachigen Raum. Wir sind verglichen mit Amerika sicher in vielen Bereichen nicht konkurrenzfähig, Popmusik, großes Kino und so weiter. Aber im Theater sind wir Weltmeister, die deutschsprachigen Länder. Und das Theatertreffen macht diese Leistung vergleichbar und prämiert die besonderen, hervorstechenden Meisterleistungen dieser Kunstwelt.
Die ursprüngliche Idee war ja, das Festival 1964, als die Mauer noch stand und Berlin ein zwar reges, aber doch etwas isoliertes Kulturleben hatte. Die Idee war, die Produktionen vom übrigen Deutschland in die ummauerte Stadt zu holen. Heute gibt es weder die Mauer noch ist Berlin isoliert. Ist von diesem Kerngedanken noch etwas übrig?
Ha. Wissen Sie, für mich feiert das Theatertreffen jetzt goldene Hochzeit. Und wenn Sie das mit Ihren Großeltern mal gefeiert haben, es sind auch nicht mehr die gleichen Menschen, es ist nicht mehr die gleiche Gesellschaft, aber die Ehe hat gehalten. Und so sehe ich das ein bisschen mit dem Theatertreffen auch. Das hat sich alles verwandelt, verändert. Die Theaterlandschaft ist nicht mehr die gleiche. Die Form, wie Theater produziert wird, ist nicht mehr die gleiche. Aber ich denke, dass wir noch immer ein ganz exklusives Angebot machen, weil wer zum Theatertreffen kommt, muss nicht in all diese Städte reisen. Sie schaffen das gar nicht, 300-400 Aufführungen im Jahr zu sehen, sondern sie schaffen es, diese 10 Aufführungen in Berlin zu sehen.
Sie haben es gesagt, die Gesellschaft ist eine andere, die Ausgangslage für Ihr Treffen auch. Was sind heute die Herausforderungen?
Sie wissen ja, dass das deutschsprachige Theatersystem in der Welt eine einzigartige Struktur ist. Und wir sind gerade dabei, unsere Pyramiden zu verlieren. Ich sag das mal so. Es wird überall gespart und die reichhaltige und großzügig subventionierte Struktur ist gefährdet. Bildet sich parallel eine ganz andere Produktionswelt heraus, in der auch großartige Kunst entsteht. Das ist der große Umbruch, die Interdisziplinarität, aber auch die Internationalität unserer Theaterlandschaft, die ist unvergleichlich mit den Bedingungen, die vor 50 Jahren herrschten.
Thomas Oberender, jedes Jahr versuchen Kritiker und Publikum, ihre Jahrestrends schon bevor der Bekanntgabe abzulesen. Regelmäßig sagen Sie nichts dazu. Könnten Sie vielleicht nicht angesichts Ihres Geburtstages da eine kleine Ausnahme machen, weil in 2 Stunden wissen wir es ja sowieso.
Es wird doch ganz langweilig, wenn Sie es schon jetzt wüssten und nicht in 2 Stunden. Und außerdem habe ich das Gefühl, ich kann Ihnen was viel Interessanteres erzählen.
Denn, schön abgelenkt.
Wissen Sie, wie oft die Schweiz dabei war? In 50 Jahren 45 Mal. Das ist eine wirklich tolle Zahl. Es war 22 Mal das Schauspielhaus Zürich, 14 Mal Theater Basel, 5 Mal Theater am Neumarkt. Die Festivals waren vertreten in Basel. Es waren freie Produktionen von Milo Rau und auch von Martaler und der Roten Fabrik. Also auch innerhalb der Schweiz ein großes Theaterspektrum abgebildet beim Berliner Theatertreffen. Und tatsächlich seit Generationen, muss man sagen. Und Sie sehen deshalb, was für eine wichtige und große Rolle das Theaterland Schweiz für uns in Berlin spielt.
Ob und falls ja, welche Inszenierung aus der Schweiz dieses Jahr ins Theatertreffen nach Berlin eingeladen wird, das erfahren Sie heute natürlich hier auf SRF 2 Kultur. Mit dem Etikett Enfant Terrible sollte man vorsichtig sein, gerade auch in der Modewelt. Aber wenn Jean-Paul Gaultier keines ist, wer dann? Seit 35 Jahren wirkt er mittlerweile, höchste Zeit, ihn mit einer Ausstellung zu ehren, sagte man sich in der Rotterdamer Kunsthalle. Elsbeth Gucker hat die Ausstellung besucht.
Bei der Großmutter hat alles angefangen. In ihrer Kommode hat der 8-jährige Jean-Paul ein fleischfarbiges Etwas mit Bändchen gefunden. Etwas, das er nicht kannte, das ihn aber maßlos fesselte.
I discovered a corset. I didn't know what it was. It was like a flesh color. It was with lace at the back. It was like strange and beautiful at the same time. Very intriguing, you know.
Die Faszination für das Korsett hat ihn nie mehr verlassen. 30 Jahre später schuf er ein aufsehenerregendes goldfarbenes Korsett mit einem eingenähten Kegel-BH für die Sängerin Madonna. Damit schrieb Jean-Paul Gaultier Modegeschichte. Er hatte es möglich gemacht, dass Unterwäsche sichtbar als Kleidung getragen werden konnte. Das Originalkorsett von Madonna, das sie auf ihrer Blonde Ambition Tour 1990 trug, ist mitsamt Schweißflecken in Rotterdam ebenso zu bewundern wie Gaultiers Teddybär Nana. Für diesen hat der kleine Jean-Paul den ersten Kegel-BH fabriziert. Beide Objekte befinden sich im sogenannten Boudoir, einem der 6 thematisch eingerichteten Räume, wo Gaultiers Faszination für extravagante Miederwaren nicht zuletzt dank viel rotem Samt gut zur Geltung kommt. Noch berühmter als für seine Corsagen ist der bald 61-jährige Gautier aber für seine blau-weißen Streifen. Darauf gekommen ist er dank dem Flohmarkt und der französischen Marine.
I saw some, you know, in the flea market, because when I was adolescent, it was the flea market that became in fashion because it was not costing a lot. And I saw the one of the Marine Française, you know, the
Der Matrosenlook mit den blau-weißen Streifen zieht sich durch seine Kollektionen wie ein roter Faden. In Rotterdam sind viele Beispiele zu sehen, vom einfachen T-Shirt bis zum eleganten Regenmantel und vom adretten Anzug bis zum langen, ausschweifenden Abendkleid. Alle Modelle präsentiert vor einem kobaltblauen Hintergrund. Mode ist für Jean-Paul Gaultier etwas Lebendiges und genauso musste seine Ausstellung gestaltet werden.
I wanted something like showing fashion because fashion is moment, it's living.
Und weil der Modemaestro keine steif und starren Modelle wollte, kann ein Teil der Schaufensterpuppen, die seine Kreationen tragen, mit Hilfe von Videoprojektionen Augen und Lippen bewegen und ab und zu hört man die interaktiven Modelle reden. Die 140 in Rotterdam ausgestellten Kleidungsstücke verschaffen den Betrachtenden eine gute Übersicht über Jean-Paul Gaultiers Karriere, darüber, wie er in diesen 35 Jahren Mode immer wieder neu erfunden hat. Etwa, wenn er die raue Straßenkultur der Londoner Punks auf den Pariser Laufsteg brachte oder den Männerrock salonfähig machte. Ob Gaultiers Mode durch die Museumsausstellung mehr wird als bloß flüchtig teure Schönheit und etwa in den Status bleibender Kunst drückt, das bleibt dahingestellt. Aber bei der Präsentation der Kleider in der Kunsthalle zeigt sich ein großer Vorteil. Während einer Modeshow, die eh nur von Reichen und Berühmten besucht werden kann, laufen die Modelle in ein paar Sekunden über den Laufsteg. Hier jedoch kann man in Ruhe jedes Kleidungsstück anschauen und insbesondere seine Verarbeitung begutachten. Gaultiers Mode also am Puls der Zeit und museal zugleich.
Er fände es lustig, wenn ihn das Publikum bei seinen Lesungen ausbuhe. Das sagte der deutsche Autor Max Gold kürzlich hier auf diesem Sender SRF 2 Kultur. Die Chefin verzichtet, heißt sein neuestes Buch, und Literaturredaktor Rainer Schaper ist höchst angetan.
Er ist der letzte Pädagoge. Er lebt in Berlin und er ist wieder unterwegs. Ein seltsamer Pädagoge allerdings, ein Mann mit einer Mission, der Autor, Kolumnist und Musiker Max Gold. Die Chefin verzichtet, heißt sein neues Buch, ein sehr schöner, maliziöser Titel für diese Sammlung von Texten aus den Jahren 2009 bis 2012. Texte, die etwa recht coole Interviewantworten geben, ohne die dazugehörigen dummen Fragen zu stellen. Texte, die von Loyaux rein weißer Weste handeln oder von einer Seilbahnfahrt mit christlichen Fundamentalisten. Max Gold hat ein unnachahmliches Gespür für gute Titel, aber die Inhalte seiner Bücher sind ihnen ebenbürtig. Seine Essays, Glossen und Szenen aus dem alltäglichen Leben sind witzig und böse zugleich. Sie zielen auf die Welt des allgemeinen Quatschens und Meinens, aber auch auf das Fühlen und Denken dahinter. Sie sind Bewusstseinskritik in Erzählform, leichthändig und scharfsinnig.
Wie? Die Deutschen gaben 2009 dreimal so viel für Wellensittiche aus wie für Bildung? Das glaube ich nicht. Ach so, Sie sagten Wellness. Ich hatte Wellensittiche verstanden.
Man hat den Autor Gold auch schon mit Karl Kraus verglichen, aber dem Berliner fehlt dafür der Hass, der tiefe Hass auf seine Zeit. Gold ist eher melancholisch veranlagt, wenn er zum Beispiel die Begriffe Spießer und Kleinbürger ergründet und aktuell neu definiert. Seine Sprach- und Stilkritik ist dabei sprachlich fein gefügt. Bei aller Bescheidenheit geht es ihm grundsätzlich um den Stil, um den Stil, der die Menschen macht. Gold ist ein genauer Beobachter von Alltagsszenen und Alltagskultur. Irgendwie ist heute alles Pop, Popkultur, die für Max Gold jeden ernsthaften Anspruch eingebüßt hat. Das ist gar nicht lustig. Dass Gold vor allem lustig sei, ist ein Missverständnis. Es liegt ein böser Witz in seinen Betrachtungen, aber lustig sind sie nicht. Max Gold ist ein Weltverbesserer, dem schon diese Vokabel peinlich wäre. Da verzichtet er lieber. Worauf die Chefin verzichtet, sei hier nicht verraten. Das muss man lesen.
Sie haben es in den Nachrichten gehört, diese Nacht war Grammy-Vergabe in den USA und neben Alternative, Pop und Rock wurden da auch Musikproduktionen anderer Sparten prämiert. Im Bereich Klassik wurde die beste Orchesteraufnahme ausgezeichnet. Gewonnen hat das San Francisco Symphony Orchestra unter der Leitung von Michael Tilson Thomas für die Aufnahme von John Adams Kompositionen Harmonielehre und Short Ride in a Fast Machine. Die Auszeichnung fürs beste improvisierte Jazz-Solo ging an Chick Corea und für das beste World-Music-Album wurde posthum der indische Musiker und Komponist Ravi Shankar ausgezeichnet mit seinem Album The Living Room Session Part 1. Das autoritäre Regime in Aserbaidschan drangsaliert regelmäßig missliebige Kultur- und Medienschaffende. Jüngster Fall: Präsident Aliyev hat dem Autoren Akram Ailisli Ehrentitel und Staatsrente entzogen, weil dieser in einem seiner Bücher das aserbaidschanische Nachbarland Armenien zu freundlich dargestellt habe. Aserbaidschanische Menschenrechtsorganisationen und die EU-Außenbeauftragte Catherine Ashton kritisieren die Führung in Baku wegen ihrer Versuche, Andersdenkende mundtot zu machen. Der US-amerikanische Dramatiker und Drehbuchautor Tony Kushner hat sich in einem Brief entschuldigt, und zwar weil sein Drehbuch für den Film Lincoln von Steven Spielberg in einer Szene absichtlich von der historischen Wahrheit abweicht. Kushner lässt anstatt der tatsächlichen 4 bloß 2 Abgeordnete aus Connecticut gegen die Sklaverei stimmen. Tony Kushner rechtfertigte sich, Lincoln sei in erster Linie ein Historiendrama, kein Dokumentarfilm.
Von Egoisten und der Dominanz des Marktes in allen Lebensbereichen erzählt ein neues Buch. Und das beschäftigt heute das Feuilleton. Elinor Landmann.
Ego, das Spiel des Lebens, so heißt das neue Buch des Journalisten und FAZ-Mitherausgebers Frank Schirmacher. Erscheinen wird es nächste Woche, aber im heutigen Spiegel stellt Schirmacher schon mal mit einem Werbetrommelwirbel seine Thesen vor. Konkret ist es eine einzige These, Zitat Schirmacher: Ohne dass wir es gemerkt haben, haben Ökonomen den Seelenhaushalt des modernen Menschen zu ihrer Sache gemacht. Zitat Ende. Also, die Ökonomisierung aller Lebensbereiche. Und das hat, laut Schirmacher, mit dem Profitdenken zu tun. Um vorauszusagen, was Menschen konsumieren werden, wird Eigennutz als Maxime aller Handlungen unterstellt. Und nach dem Fall der Mauer verselbstständigte sich diese Annahme, so Schirmacher weiter im heutigen Spiegel. Sie beschrieb nicht mehr länger die Menschen als egoistisch, sondern sie produzierte egoistische Menschen. Und unsere Gegenwart ist, so diagnostiziert der kulturpessimistische Schirmacher, eine Zeitenwende. Denn mit den Finanzkrisen vollzieht sich der Siegeszug des Neoliberalismus. Regierungen können, Zitat, den Willen der Mehrheit nicht mehr zum Ausdruck bringen, Zitat Ende. Sie wissen schlicht zu wenig über ihre Klientel. Das, so Schirmacher im heutigen Spiegel, sei die Geburtsstunde der marktkonformen Demokratie. Im Fokus widerspricht der Philosoph Peter Sloterdijk Schirmachers These und meint pointiert, der moderne Homo economicus sei ein Popanz. Die Zeit gehöre dem Nachdenken über Empathie, Kooperation, Generosität und andere Bürgertugenden.
Der Markt passt sich die Menschen an und auch die Museen nehmen teil an diesem Anpassungsprozess. Darüber berichtet heute die Neue Zürcher Zeitung.
Designer und Architekten machen Museen fit für die Freizeitgesellschaft. Besucherinnen und Besucher sollen im Café relaxen, im Forum Veranstaltungen besuchen, Souvenirs besorgen im Museumsshop und das alles in innovativer Raumgestaltung. Das manifestiert sich nicht bloß in den renommierten großen Häusern wie etwa der Tate Modern in London, dem neu eröffneten Louvre in Lens oder im Frankfurter Städel, sondern auch in kleineren Kunstmuseen fernab der Metropolen. Gabriele Detterer berichtet in der heutigen NZZ darüber, dass in der Provinz aber auch nach Alternativen zur konsumierbaren Geschäftigkeit der Großen gesucht wird. Etwa im Museion in Bozen, wo Experimentierfreude Trumpf ist. Keine Komfortzone wurde dort eingerichtet, sondern ein musealer Raum, der der Seeerfahrung gewidmet ist, mit harten Sitzmöbeln und Stellwänden aus Zirbelkiefernholz. In Wolfsburg hat sich das Kunstmuseum einen japanischen Garten zugelegt und einen Raum gestaltet nach 10 buddhistischen Grundsätzen. Dort lässt sich ungestört und intensiv über Kunst nachdenken. Stellt sich die Frage, Zitat, wie viel Design ist nötig? Müssen Besucherzonen und Aufenthaltsecken in Zentren für Gegenwartskunst zeitgeistiger Dynamik hinterherhecheln? Oder umgekehrt, muss in Gemäldegalerien das Mobiliar von gediegener Vorgestrigkeit sein? Zitat Ende. Fest steht, Identität erwirbt sich ein Ausstellungshaus nicht bloß mit Sammlung und Ausstellungen, sondern eben auch mit gestalteten Besucherzonen, Mobiliar und Architektur. Der Umbau musealer Welten ist unaufhaltbar. Details dazu heute in der NZZ.
Sekunden Wissen.
Wenn Sie nicht gerade Geologe oder Geologin sind, ist die Chance groß, dass Sie jetzt an diesem Montagmorgen um 6:57 auf SRF 2 Kultur ein neues Wort kennenlernen. Anthropozän. Thomas Häusler erklärt uns nun, wofür Anthropozän steht.
Etwa 4,5 Milliarden Jahre ist sie alt, unsere Erde. Wer einen solchen Zeitraum überblicken müsste, der würde ihn sich auch einteilen in handlichere Abschnitte, wie es die Geologen tun. Leiten lassen sie sich dabei von der Lebensgeschichte des Planeten, von Eiszeiten, gewaltigen Meteoriteneinschlägen, der Faltung von Gebirgen. Die gegenwärtige Epoche des Holozän zum Beispiel, die hat begonnen vor 12.000 Jahren, als die Erde aus der Kältestarre der letzten Eiszeit aufgewacht ist und einem agilen Zweibeiner plötzlich optimale Entfaltungsmöglichkeiten bot. Und nun also soll es das Anthropozän werden. Zumindest schlägt dies der Erdwissenschaftler und Nobelpreisträger Paul Crutzen vor. Der Mensch greife nämlich so stark ins Getriebe der Erde ein, dass wir es mit der prägenden Kraft von kosmischen Einschlägen aufnehmen könnten. Dies soll die neu ausgerufene Erdepoche des Anthropozäns verdeutlichen, deren Beginn Crutzen circa im 19. Jahrhundert ansetzen will. Doch in der Wissenschaft kann keiner so schnell einfach eine neue Erdepoche ausrufen und sei er Nobelpreisträger. Darum prüft nun die Internationale Union für Geowissenschaften, die IUGS, den Vorschlag sorgfältig. Wie lange das minutiöse Verfahren dauern wird, kann niemand sagen. Eingeweihte sprechen von geologischen Zeiträumen. Klar ist aber jetzt schon, unser Einfluss ist tatsächlich umwälzend, wie schon wenige Beispiele zeigen. 3/4 des Festlandes hat der Mensch umgestaltet durch seine Bauten und die Landwirtschaft. Dies wiederum hat die natürliche Erosion verzehnfacht. Oder unsere Liebe zu Öl und Kohle. Sie hat den CO2-Gehalt der Atmosphäre auf ein Niveau gebracht, das es seit mindestens 800.000 Jahren nicht gegeben hat. Wann und wie auch immer die IUGS entscheidet, für den Alltagsgebrauch taugt der Begriff Anthropozän jetzt schon.
Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen auf unserer Homepage srf.ch.